Hallo Matze.
Hallo Jasmin.
Mein Name ist Jasmin Werner und das ist eine neue Episode des Workaround Podcasts. Ich freue mich total, dass ich heute Matze Hirscher zu Gast habe. Schön, dass du da bist.
Das freut mich auch. Danke für die Einladung.
Matze, du bist Gründer des Stadtmagazins Mit Vergnügen. Außerdem bist du Podcast-Produzent, hast auch einen eigenen sehr erfolgreichen Podcast, Hotel Matze, immer auf den iTunes-Charts ganz weit oben. Und du hast auch ein Vorleben als Künstler. Du warst, glaube ich, Bassist.
Genau.
Bei Virginia jetzt. Ist aber auch schon ein paar
Jahre. Das ist ja auch schon kurz, also ja, 100 Jahre.
Genau. Du bist eigentlich kein typischer Kandidat für den Workaround-Podcast, weil da spreche ich ja eher so mit Entscheidern aus Personalabteilungen oder mit Gründern von HR-Tech-Startups. Aber ich fand dich trotzdem total spannend,
okay,
weil der Podcast geht ja auch um Mensch und Arbeit und ich möchte einfach wissen, wie hast du Mit Vergnügen aufgebaut? Das ist ja auch ein relativ junges Unternehmen, ihr wächst auch.
Wir haben natürlich auch mit HR zu tun.
Na, deswegen, ja. Und da kommen wir, glaube ich, dann auch nochmal später drauf. Genau. Erstmal so eine Frage, vielleicht zum Warmwerden. Worüber hast du denn das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht?
Also ich habe neulich Jürgen Vogel interviewt und mein Sohn, und das war ein sehr kurzfristiges Interview, und dann habe ich bei Instagram gefragt, so hier, ich treffe morgen Jürgen Vogel, habt ihr Fragen an Jürgen Vogel? Und das geht ja bei Instagram Stories, kann man das ja schnell machen, und dann habe ich das so ins Handy gelabert und mein Sohn hat das gehört, der ist 5. Und dann sagte er zu mir, ich habe eine Frage an ihn. Und dann sagte ich, ja, alles klar, welche ist das? Und dann sagte er, warum macht die Kaka Plumps? War seine Frage an Jürgen Vogel. Und ich fand es natürlich super. Und dachte, dann bin ich zum Interview gefahren und dachte irgendwie auf dem Weg dahin, ey, das muss eigentlich die Einstiegsfrage werden. Und ich habe dann Jürgen diese Frage vorgespielt. Also mein Sohn hat es auch eingesprochen.
Ja.
Und er hat sich kaputt gelacht. Und das ist, ich habe das jetzt, also, und dieses Lachen von ihm, das ist jetzt ganz am Ende der letzten Folge, also ich habe sozusagen, ich steige ein bisschen anders ein, aber dieses ihm vorspielen und wie er darauf reagiert, der lacht sich auch kaputt über die Frage. Und ich jedes Mal, wenn ich mir das anhöre, muss ich immer wieder mich kaputt lachen. Und ich habe mir das gestern wieder angehört und musste mich wieder neu kaputt lachen über die Lache und dieses Herzlafte von Jürgen Vogel. Und natürlich auch über diese sehr, sehr gute Einstiegsfrage für ein Interview.
Du hast die Frage deines Sohnes auch gefilmt. Ne? Du hast es hochgeladen auf Instagram. Ja. Ich habe es gesehen und ich musste genauso herzhaft lachen. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern.
Sehr gut.
Und was hat denn Jürgen Vogel eigentlich darauf geantwortet?
Na, Jürgen Vogel hat das, also muss man sich anhören, weil es der erklärt, also der nimmt die Frage super ernst und antwortet über, das geht um Konsistenzen und über welche Konsistenz man sich am meisten freut, aber auch, was man gegen das Plumpsen machen kann. Und ich fand das total, also auch da, dann, also, und er sagte auch am Ende, also als wir das Interview fertig hatten, meinte auch, es ist einer der besten Einstiegsfragen ever gewesen. Und damit haben wir auch wirklich, glaube ich, den Ton für das Interview gesetzt. Also wenn du am Anfang
ist auf jeden Fall ein Icebreaker.
Ist ein Icebreaker und du weißt dann auch, okay, also das kann man auch nicht bei jedem machen, bei Jürgen Vogel kann man es eben genau machen, das würde jetzt auch nie wieder funktionieren. Aber das hat mir nochmal so gezeigt, dass man auch wirklich im Grunde eigentlich alles fragen kann. Mhm. Fand ich super.
Ja, okay, ich weiß Bescheid.
Ja.
Und was war dein Highlight des Tages? Hattest du schon eins heute oder kommt es noch?
Mein Highlight des Tages, also vielleicht zur Erklärung, ich schreibe das ja jeden Tag auf, ne? Das weißt du, mit einem Freund zusammen, mit dem ich mich einmal im Monat im Hotel Matze treffe, Philipp Siefer. Mhm. Und wir haben diese Liste, führen wir jetzt seit Februar, glaube ich, die ist unendlich lang und wir schreiben immer jeden Tag das Beste des Tages rein. Und ich habe das Beste des Tages, also eigentlich war meine Mittagspause oder danach, weil unser Vermieter war da. Und ich habe mich gefreut, er hat uns eine große Palme geschenkt und ich saß mit ihm da, habe Kaffee getrunken und ich habe mich darüber gefreut, dass unser Vermieter so ein cooler Dude ist.
Für das Büro hier?
Für unser Büro. Und dann, er hat auch gemerkt, dass ich mich sehr gefreut habe und meinte, willst du doch mehr Pflanzen? Ich meinte, auf jeden Fall. Er meinte, ja, total super. Und jetzt haben wir Sabine, so heißt die Pflanze, die jetzt vorne steht.
Ja.
Und die große Palme und dann haben wir uns, dann hat er gesagt, dass er das sehr gut findet und er würde uns jetzt noch mehr Blumen schenken. Und das fand ich habe mich einfach gefreut, dass man auch mit Leuten, also wie Vermietern, Das ist ja immer so ein, ich glaube so, wir hatten es aber auch, wir haben es eigentlich mit allen Vermietern, also ob das in unserem alten Büro war und auch bei mir privat, wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Vermietern. Ich glaube, Vermieter freuen sich auch, wenn man, also die sind ja auch nur Menschen. Und man hat immer so, glaube ich, manchmal das Gefühl, ne, auch wie mit Chefs zum Beispiel oder so, dass man da vielleicht ein unlockeres Gefühl haben oder eine unlockere Beziehung haben muss. Und man muss man gar nicht. Also sind alles Menschen, die auch deren Kacke auch Plumps macht unter Umständen.
Es wird sich jetzt durch die Sendung ziehen.
Ja,
ja, finde ich super. So einen Vermieter wünscht man sich auf jeden Fall.
Ich glaube aber auch so ein Mieter auch, wie wir sind. Ich glaube, das ist und ich glaube auch wirklich, dass viele Vermieter so sind, also dass die auch sagen, ja gut, ich habe jetzt das Ding gekauft.
Ja.
Ich will natürlich Kohle machen, damit ist auch völlig, also ist ja klar, wenn ich das vermiete, aber man kann dem ja auch genauso begegnen. So.
Ja, absolut.
Ja.
Ja, ich möchte ein bisschen mit dir über Mitvergnügen sprechen.
Mhm, gerne.
Mitvergnügen ist ja ein digitales Stadtmagazin. Ihr Richtig. Empfehlt regelmäßig Restaurants, andere Städte, Orte, Partys, Veranstaltungen, die man besuchen kann. Mhm. Ich glaube, euch gibt es auf jeden Fall in Berlin, Hamburg, München und Köln auch neuerdings. Ne?
Ja.
Genau, also ich weiß nicht, ob das jetzt vollständig war, was Mitvergnügen Richtig. Macht. Du kannst ja gerne noch ein bisschen mehr ausholen. Wie hast du denn Mitvergnügen aufgebaut? Du hast es zusammen mit jemand anderem gegründet.
Mit Pierre,
Mit Pierre. Und eigentlich war das ja eher so ein Partyformat zu Beginn.
Genau, also wir haben uns eigentlich, also wir kannten uns, wir wissen nicht mehr, woher wir uns genau kennen, aber wir kennen schon super, super lang und haben gemerkt, über so Partys, die wir so Lust hatten zu machen, dass wir sehr gut miteinander arbeiten können. Ich habe vorher Musik gemacht, es war klar, dass meine Band sich auflösen wird, dass der Job, den er hatte, dass der Laden, in dem er gearbeitet hat, auch insolvent geht. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch zusammen was machen. Ich hatte so eine Idee für einen Namen, eben mit Vergnügen. Für mich fängt immer ganz viel mit einem Namen an. Ich brauche immer erst einen Namen, dann geht's. Vorher kann ich nicht. Und dann war unser Hauptbusiness, waren auf jeden Fall am Anfang Veranstaltungen, die wir in Berlin veranstaltet haben. Und mit Vergnügen, das Magazin war eher so ein Hinterzimmer, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht eine Webseite machen, wo drauf steht, wir sind eine Eventagentur. Und deswegen haben wir das, ohne zu wissen, dass es das Wort Content Marketing gibt, haben wir sozusagen Content Marketing für unsere Eventagentur in Anführungsstrichen betrieben und haben es dann, aber nachdem das wir gemerkt haben, wie viel Spaß wir an diesem Publishing haben und im Hinblick auf verändernde Familienverhältnisse. Wir haben zur selben Zeit unser Kind gezeugt, jeweilig mit anderen Frauen und haben wir dann gesagt, wir wollen uns mehr auf das Publishing konzentrieren und haben dann 2013 quasi mit Vergnügen insofern verändert, dass wir die Partys eher Hinterzimmer und das Stadtmagazin eben eher Vorderzimmer geworden ist. Und dann haben wir angefangen, auch in anderen Städten das auszurollen.
Und warum ist es genau sowas geworden und nicht was anderes? Also eigentlich hast du ja eher so einen künstlerischen Hintergrund, also Musiker.
Ja.
Du hättest da jetzt auch, keine Ahnung, in eine ganz andere Richtung gehen können und nicht…
nicht Publishing.
Publishing, ja genau.
Na, also das Langweilige bei mir ist, dass ich schon immer dasselbe gemacht habe. Also ich war in der zweiten Klasse, war ich Wandzeitungsredakteur. Dann habe ich die Schülerzeitung der Schule gemacht. Dann habe ich das Schulradio der Schule gemacht. Und dann kam irgendwann die Musik dazwischen. Und eigentlich drehe ich mich, seit ich in der zweiten Klasse bin, um dieselben Themen. Und mich hat schon immer, also so Magazine haben mich schon immer interessiert. Das ist sozusagen in meiner DNA irgendwie drin. Ich kann auch gar nicht sagen, warum es so ist. Es ist bei dir wahrscheinlich, es ist Sport. Irgendwie ist da so ein Interesse da für Texte, für Content, Fotos, alles, Filme. Mich interessieren Inhalte schon immer.
Ja.
Aber auch, ich kann wirklich nicht sagen, warum es so ist, ist einfach so.
Ja, manchmal ergeben sich die Sachen jetzt einfach so.
Ja, voll.
Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn jetzt aktuell hier?
25.
25.
Glaube ich, ja. Würde ich sagen.
Und hättest du das jemals gedacht, dass ihr so viele, dass die Firma so groß wird?
Nee, also das ist, wir sind aber auch, ich habe das neulich in einem anderen Interview schon mal erzählt, dass wir sind nicht so Planertypen. Also so, wir haben schon Ideen und haben auch so unsere Vision von etwas wie etwas so und also vor allen Dingen Ideen kulturell, wie wir miteinander arbeiten wollen, wie wir mit anderen Leuten arbeiten wollen. Also schon auch sehr wertegetrieben Und wir haben uns am Anfang, wenn man gründet, dann denkt man erstmal, okay, wie kriegen wir das, also wie kriegen wir unsere Idee überhaupt transportiert und umgesetzt dann auch. Deswegen haben wir uns nie, also wir haben, glaube ich, die erste Mitarbeiterin dann 2013 eingestellt. Und jetzt ergibt sich das so nach und nach. Und es ist aber verfolgt kein Plan, dass wir sagen, so und nächstes Jahr wollen wir doppelt so viel sein oder so. Wir haben keinen Wachstumsplan, sondern eigentlich immer einen Ideenplan. Mhm. Also so, wir merken, super, jetzt das läuft und dann hat Pierre noch eine Idee für etwas und dann habe ich noch eine Idee und dann sagen wir, okay, haben wir die Kapazität? Nö. Oder ja, und dann fangen wir an, das umzusetzen und sind natürlich jetzt auch mit so einer größeren Firma einerseits mehr verpflichtet, andererseits haben wir natürlich aber auch mehr Möglichkeiten, direkt auch mal andere Sachen zu probieren. Wir haben die Möglichkeit, selber Sachen, die wir machen, abzugeben, um uns mehr auf neue Sachen zu konzentrieren und das weiterzuentwickeln.
Mhm. Kannst du nochmal erklären, womit ihr Geld verdient?
Na klar. Also es gibt im Grunde so drei Säulen, wenn man das so, das hört sich immer so griechisch an. Das eine ist Native Advertising. Ich glaube, die Leute, die den Podcast hören, wissen, was es ist. Das ist ein Drittel ungefähr von dem Geld, von den Einnahmen. Ein anderes Drittel ist Agenturleistung. Das heißt, alles, was wir selber für und mit Vergnügen machen, bieten wir Kunden als Service an. Da arbeiten wir mit eBay Kleinanzeigen zusammen, mit der Telekom, mit allen möglichen Leuten.
Und das ist dann die Agentur von Welt?
Das Agentur von Welt, okay. Genau. Und das dritte ist Events im Grunde. Events, aber auch so ein bisschen Lizenzierung von Content. Genau, also das ist, und das macht dann
50 schönsten Rapper.
50 schönsten Rapper zum Beispiel, genau, oder 100 schönsten DJs und allen möglichen Formaten, die wir so machen. Und das sind eigentlich so, die auf diesen drei Füßen stehen wir. Aktuell ist es schon so, dass der Eventbereich noch der kleinere Bereich ist und das soll aber auch noch wachsen, dass wir wirklich auf gleichen Füßen stehen, auf gleich großen Säulen.
Und bei 25 Mitarbeitern habt ihr da auch eine eigene Personalabteilung oder jemanden, der dafür zuständig ist? Oder wie regelt ihr das?
Na, wir regeln das so, also dass ich sozusagen, mein Bereich ist Empathie und Kultur und Marke vielleicht so, also allgemein. Und Pierre ist ein Master auf Excel und alles, was Zahlen betrifft und so weiter und so fort. Also ich weiß von so gut wie niemandem, was er hier verdient. Ich weiß nicht, wie viele Tage die Urlaub die haben.
Ja, also das ist dann Pierres
Job. Das ist alles Pierres Job, genau. Der kümmert sich darum. Und genau. Und das ist, also natürlich haben wir aber auch durch so eine Firma, wie wir haben, ergeben sich auch Dynamiken, wer sich um Sachen kümmert, wer irgendwie, wir haben Abteilungsleiter, das hört sich sehr altbacken an, aber wir haben ja verschiedene, wir haben mit Vergnügen Berlin, Hamburg, Köln und München, dann gibt es die Agentur und es gibt immer so Leute, die so ein bisschen mehr den Hut aufhaben, manchmal wirklich ausgesprochen, manchmal hat es sich so ergeben.
Und wie ist es denn jetzt hier in Berlin, habt ihr verschiedene Teams oder sind es alle Redakteure oder ich weiß nicht, wie ihr euch nennt?
Also wir haben sozusagen, also ein Team ist hier in Berlin die mit Vergnügen Berlin Redaktion, dann gibt's die kümmern sich aber nur um Content für Berlin, Social, alles was damit zu tun hat. Dann gibt es das Sales Team, das kümmert sich um die Abwicklung, Einkäufe, Verkäufe von allen Sachen, die wir native verkaufen. Dann gibt es die Agentur, die sitzt komplett hier und dann gibt es das Ein-Mann-Event-Team. Und das sind sozusagen die vier Teams, die wir hier haben und dann noch die jeweiligen Redaktionen.
Und schreibt ihr die Jobanzeigen, wenn ihr Leute sucht, klassisch aus oder ergibt sich das über euer Netzwerk? Habt ihr so eine starke Marke schon entwickelt, dass die Leute einfach auch so auf euch zukommen?
Wie Beides. Funktioniert das? Also jetzt zum Beispiel, aktuell suchen wir einen Redakteur, eine Redakteurin. Das schreiben wir dann auch aus. Also das sprechen wir auch intern. Gibt es jemanden, den wir kennen? Wir sprechen auch mal Leute an, wo wir denken, ach, das könnte doch ganz gut passen. Und da ist es dann ganz wirklich klassisch. Da gibt es dann Bewerbungsgespräche und so weiter und so fort. Es gibt aber auch, da würde ich sagen, sind so mehr als die Hälfte, 60% sind so zu uns gekommen. Und der Rest ist dann, hat sich dann so ergeben, dass es dann, wir sagen dann, ach, ich glaube, es macht Sinn, mal jemanden für Events einzustellen irgendwann. Und dann sagt dann Mitarbeiterin Lisa, mein Kumpel Tobi, der hat irgendwie, der macht das voll gut und ich glaube, der würde hierher passen. Lisa wiederum ist über eine andere Freundin hier gelandet oder wir suchen eine Redakteurstelle und dann sagt Marie, eine Freundin von mir aus Leipzig, will gerne nach Berlin ziehen, die könnte vielleicht passen. Das heißt dann nicht, dass sie es kriegt so. Mhm. Und bei so einem Tobi, das ist eigentlich so das Schönste, wenn es über Empfehlung kommt, weil man dann auch die Möglichkeit hat, sich sehr auf Augenhöhe zu begegnen und man hat irgendwie gar nicht so ein richtiges Bewerbungsgespräch, sondern man hat eher ein Kennenlerngespräch, was mir immer am liebsten ist. Und dann machen wir es dann meistens so in dem, also so ein, bei Tobi haben wir es so gemacht und bei Lisa auch, dass wir ein Projekt zusammen machen. Hm. Und dann mal gucken, wie es funktioniert. Tobi, unser Eventmann, hat dann unser Picknick ausgeführt und dann haben wir gemerkt, funktioniert voll, wir stellen ihn an. So, und es war aber auch für ihn die Frage, passt es oder passt es nicht? Also das finde ich irgendwie schöner.
Nochmal eine Frage so zu eurem Miteinander. Kannst du dich an ein ganz besonderes Lob erinnern, das du bekommen hast von Kollegen, was dich so dermaßen beeinflusst hat, dass du dich irgendwie so ganz toll gefühlt hast oder dass du dachtest, okay, dann mache ich das jetzt so und so oder ganz anders, also was dich irgendwo, das was einen großen Einfluss auf dich hatte? Und dann nächste Frage, wann hast du das letzte Mal ein Kompliment gegeben?
Also das, was mich am meisten, also das Kompliment, was mich, also was ich, wenn ich das kriege und was mich immer wieder am meisten beeindruckt und was ich richtig schön finde, ist, also wir haben, wir suchen gerade eine Stelle und es haben sich drei Leute beworben aufgrund einer Empfehlung einer ehemaligen Mitarbeiterin. Und das finde ich ist eines der schönsten Komplimente. So, ja. Dass die draußen rumrennt, hier nicht mehr ist, selber gekündigt hat, aber sagt, richtig geil da.
Mm, ja, absolut.
Das ist ein Riesenkompliment, finde ich. Und das ist so ein, und auch ein, für mich ein totales Kompliment, dass eine ehemalige Mitarbeiterin, die auch selber gekündigt hat, mir sozusagen sagt, die möchte mich gerne treffen und zu mir nach Hause kommt und sagt so, ich bin übrigens schwanger. Und das wollte ich dir persönlich sagen. Also das ist so, finde ich, so der, weil natürlich ist das so alles, knallhartes Business, was wir hier machen, aber natürlich. Aber es ist so, ich finde, sowas ist so ein, da sind wir wieder bei dem Menschlichen. Ich finde so, dass ich tue mich wahnsinnig schwer, Chef zu sein, muss ich auch ehrlich sagen, weil ich das irgendwie, da bin ich auf jeden Fall nicht für gemacht, so rein, weil sich das eben vermischt und ich finde es auch gut, dass es sich vermischt und deswegen ist das dann so das größte Kompliment, dass es auch funktioniert. Es gibt aber auch Fälle, die nicht funktionieren auf jeden Fall. Und das letzte Kompliment, was ich gegeben habe, ist ein paar Tage her, ich habe heute noch keins gegeben, ist, dass ich eine Mitarbeiterin, die neu bei uns ist, die war studentische Aushilfe, ist jetzt fest angestellt, Maxi, und die hat eine Mail geschrieben an einen Kunden und ich habe die Mail gelesen und habe ihr ein Kompliment gemacht, weil ich das eine super coole E-Mail fand, die sie geschrieben hat. So, ich finde, Kultur ist super wichtig, Ton ist total wichtig, wie man miteinander umgeht und ich finde auch, einerseits geht es natürlich auch um Klarheit, wenn man mit Leuten kommuniziert, aber auch immer so ein gewisses auch Augenhöhe, also egal mit, ob das der Vermieter ist oder der Kunde ist, wem auch immer, man immer mit Augenhöhe nicht so wegducken, sondern und das war das letzte Kompliment, was ich gegeben habe.
Und du bist auch dann persönlich zu ihr gegangen und hast es ihr gesagt oder hast du es ihr per E-Mail?
Ich habe es ihr per E-Mail geschrieben. Genau. Okay. Aber würde ich auch persönlich sagen. Hm. Also so, oder gestern habe ich ein Kompliment mit Charlotte gemacht, unsere Redaktionsleitung, die hat eine neue Frisur. Sie war sich da unsicher, hat einen Tag vorher irgendwie eine Mütze getragen und ich habe gesagt, dass es super aussieht, weil ich auch finde, dass es super aussieht.
Ja, okay, sehr schön. Ja. Finde ich gut. Ja. Und was denkst du denn, was macht Mitvergnügen besser als andere lokale Wettbewerbe, also keine Ahnung, City oder so? Mir fallen jetzt gerade auch gar keine anderen so spontan ein.
Siehst du? Das machen wir schon mal besser. Naja, ich glaube, da muss man auch ganz klar sagen, wir kommen aus einer sowas, das ist auch etwas, was uns immer wieder begegnet, so ne, dass man uns auch mit Magazinen wie City oder Tipp und so weiter vergleicht und sagt, ja, das läuft ja bei denen nicht so gut, bei euch läuft super und so. Erstmal, ich finde, die gibt es schon so lange und so viel länger, als es uns gibt. Da müssen wir erstmal gucken, ob wir das überhaupt so lange durchhalten wie die. Das Zweite ist, dass so eine älteren Magazine, die haben einfach eine Geschichte, einen Rucksack mit sich rumzutragen, Print, ne? Kennst du auch von Springer und so. Und dann ist es einfach eine Frage, wie kriegt man das gebacken? Das haben wir nicht. So, wir konnten sozusagen per Null starten. Und ich glaube, dass es eine große Stärke von uns ist, aber auch gegeben ist, dass wir bei Null starten und dass wir auch immer wieder bereit sind, bei Null zu starten. Ne? Ich habe schon erzählt, wir haben mit Events angefangen, haben da auch ein ganz echt ein gut laufendes Business gehabt und haben gesagt, so, okay, machen wir nicht mehr. Wir drehen es jetzt, also wir machen es noch, aber wir machen es anders, wir drehen es um. Das hätten, glaube ich, wenige Menschen gemacht. Und wir haben schon viele Sachen, die wir gemacht haben, auch wieder aufgehört. Einfach gesagt so, nee, auch einfach wirklich aus einer gemerkt, das macht uns keinen Spaß. So, da haben wir keine Freude dran. Jetzt gibt es je größer wir werden, auch natürlich immer größer werdende wirtschaftliche Sachen. Deswegen ist es uns auch wichtig, auf verschiedenen Füßen zu stehen und so, um da auch unabhängig und frei zu sein. Aber jetzt haben wir auch die Möglichkeit zu merken, guck mal, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf. Also ich habe ja mit Vergnügen die ersten 3 Jahre alle Tagestipps geschrieben, da habe ich wirklich keine Lust mehr drauf. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, dass ich sagen kann, liebe Redaktion, ich freue mich voll auf eure Tagestipps. Macht das mal und es wird super. Also das ist natürlich auch ein großer Vorteil von einer größeren Firma, dass man auch Sachen, die man aufgebaut hat, nicht einreißen muss, nur weil man keinen Bock mehr hat.
Ja, klar. Aber auch Vertrauen hat und die Aufgaben dann abgeben
voll,
kann.
Voll, absolut.
Also du machst es nicht mehr selber und gibst es ab an dein Team und weißt aber, okay, es wird gut sein. Und
auf jeden Fall.
Darauf verlassen.
Und im Zweifel, also auch im Vergleich kann man sich gerne den Spaß machen, mal die Tagestipps der ersten Jahre zu lesen. Und jetzt ist auf jeden Fall ist besser, dass die das jetzt machen.
Was verbindest du eigentlich persönlich mit Erfolg? Und fällt dir da eine Person ein, wo du sagst, wow, die ist für mich auf jeden Fall erfolgreich und das finde ich super, was die Person geleistet hat?
Du musst den ersten Teil nochmal sagen. Ich habe kurz überlegt, wer ein Mensch ist, den ich sehr erfolgreich. Also,
Wie definierst du Erfolg für dich?
Erfolg sind eigentlich für mich Leute, die frei sind. Die frei sind zum einen von Blicken von anderen und die nicht die sozusagen abprallen und die so bei sich sein können und ihr Ding machen können. Das sind für mich erfolgreiche Menschen. Und da ein sehr große Inspiration und ich freue mich auch, dass ich ihm da sehr nahe sein kann, ist Philipp von Einhorn, weil ich merke, dass der sehr befreit ist in seinem Handeln und seinen, seinen Entscheidungen. Und da sitze ich ja ganz oft daneben und kann mir Sachen abgucken und merken, wo ich da vielleicht irgendwie noch nicht frei genug bin oder so. Und das finde ich total super. Ja, das ist für mich, ist er für mich erfolgreich. Oder ein anderer Gast, den du auch schon hattest, David, ist ein sehr enger Freund von mir, David Noel, der früher bei SoundCloud war, sich auch frei gemacht hat sozusagen von, ich bin jetzt schon 8 Jahre in einer Firma und habe da eine wichtige Rolle. Und sage, okay, ich bin frei genug und starte mein eigenes Ding. Und das finde ich auch immer, so Leute habe ich immer einen riesen Respekt vor.
Ja, ich finde das aber auch bewundernswert, weil man muss ja da schon einen gewissen Mut aufbringen, sich aus einer Sicherheit rauszulösen.
Voll. Und absolut.
Sich seinen Ängsten dann vielleicht auch wieder zu stellen.
Ja, ja.
Wie geht es dir eigentlich gerade so in deiner Position? Weil eigentlich bist du ja immer derjenige, der Fragen stellt. Fühlst du dich noch wohl? Macht es noch Spaß?
Da hat mich auch Philipp dazu gebracht, mich da sozusagen zu entspannen ein wenig.
Ja.
Weil das für mich wirklich, also gerade in den, wir machen, also Philipp und ich machen einmal im Monat einen Podcast und der hat mir immer wieder so bei den ersten Reihen so, übrigens ist es jetzt, ne, ist ein gleichberechtigtes Gespräch. Und so, dass es, das ist wie zum Thema Freiheit, ne? Also es ist natürlich, denke ich, bei mir läuft, wenn wir sowas machen, läuft bei mir immer mit, ist das jetzt spannend, ist das Format geil, gebe ich da genug, dass jemand irgendwie da gerne zuhört und so weiter. Also ich habe immer die Formatglocke an.
Ja.
Immer. Also da kann ich mir auch nicht, also Fragen beantworten, das ist das eine, aber dann so denkt man so, ist das jetzt ich habe Freude dran. Aber ich kann mich da, also da muss ich noch lernen, auf jeden Fall mich locker zu machen.
Ja, kann ich verstehen. Was macht dir denn so besonders Spaß am Podcasten? Weil du machst es ja jetzt auch schon einige Jahre. Du hast deinen eigenen Podcast
und
bist aber auch Mitproduzent von verschiedenen Podcasts, die von Mit Vergnügen kommen, beste Freundinnen, glaube ich.
Also nicht mehr, aber habe ich gemacht,
Was ist so für dich das Besondere daran?
Naja, das ist sozusagen, ich habe die größte Freude eigentlich in der Interaktion so generell. Also so ich, das ist nicht nur die Interaktion, die ich habe, sondern auch, wenn man an Interaktionen, zwischenmenschliche Interaktionen teilnehmen kann und merkt, da irgendwie da entsteht, da ist jetzt gerade was Echtes. So. Deswegen mochte ich und mag irgendwie sowas wie beste Freundinnen oder wir haben früher ein Format gemacht, das hieß Sexvergnügen. Wenn das thematisch ey, also wenn das ist, kann sich um ein Thema kreisen, aber dann man merkt, wenn man merkt, dass es eine echte Begegnung ist, dann finde ich das super. Und das ist bei Podcasts, finde ich, ist das Medium für echte Begegnung. So, man wird eigentlich nicht abgelenkt, wenn man hört, sondern man hört sozusagen und ist dabei, hört die Stimmen, ist nicht abgelenkt, ob die jetzt, sind die jetzt cool angezogen oder nicht, sondern ist irgendwie bei den Inhalten voll und ich bin auch so ein Inhaltsmensch. Und deswegen mag ich zum Beispiel auch Ute Matze total. Ich treffe morgen auch einen alten Helden, Benjamin von Stuttgart-Barre. Und ich finde das einfach total, ich habe so die letzten Tage richtig Freude dran gehabt, mich voll reinzuwühlen und ganz viel zu lesen von ihm und über ihn und Leute anzurufen und mit denen zu sprechen. Und dann jetzt, kurz bevor du gekommen bist, habe ich meine Fragen ausgedruckt, habe die nochmal gelesen. Und meine Frau hat heute früh die Fragen gelesen. Und sie sagt, ja, super. Und dann natürlich aber dahin zu fahren mit der Aufregung, ist das jetzt wirklich gut oder nicht? Also also eine Aufregung ist ja toll. Und dann zu gucken, ob eine Verbindung entstehen kann. Mhm. Also ich würde sagen, ich versuche alles zu machen, dass es eine gute Verbindung wird und dass es das respektvolles Begegnen und so weiter. Und dann kann aber natürlich Chemie dazwischen liegen und funktioniert nicht oder keine Ahnung, bin nicht gut drauf, zu nervös oder was auch immer und dann funktioniert es nicht. Kann natürlich alles sein. Aber wenn es dann funktioniert, auch in dem Moment, das finde ich schon mega geil. Und wenn man es dann anhört, irgendwann dann merkt, ey, super, es kommt auch rüber. War jetzt nicht Quatsch und so, das finde ich geil.
Und mit den Gästen, die du bisher schon hattest im Interview, hast du mit denen auch noch Kontakt oder kannst du die immer wieder so einfach mal anschreiben? Oder?
Nicht mit allen, also es gibt auf jeden Fall, also so ein Giovanni Di Lorenzo, der hat sich danach auch nicht mehr gemeldet. und Anne will auch nicht, komischerweise. Aber so, ich habe mich gefreut, dass so, keine Ahnung, so ein Tim Raue, wir danach nochmal irgendwie geschrieben haben und bei manchen Leuten, also so ein Philipp, der war ja mein Gast und dann haben wir uns tatsächlich auch darüber angefreundet, Billy Wagner, Ansgar Oberholz, mit dem ich jetzt auch ein anderes Projekt mache. Also das haben sich schon, das ist eigentlich auch eines der schönsten Nebeneffekte, dass man irgendwie dadurch, also ich beschäftige mich ja so krass mit den Leuten, ich kenne die ja dann einfach. Also es ist ja manchmal schon selber absurd, dass ich dann denke, ich weiß ja, klar weiß ich doch. Und wenn sich das dann bestätigt, so dass ich lade die auch aus dem Grund ein, möchte die kennenlernen, weil ich die super finde und so, und dann ist das meistens schon so, also freue ich mich auch, also so, und klar, und dann schreibt man sich danach und manchmal trifft man sich nochmal, jetzt habe ich neulich den Christoph Monnier nochmal getroffen von Kauf dich glücklich, den ich vor einem Jahr getroffen habe und dann quatscht man wieder und so, das ist irgendwie, man weiß ja eh schon so viel voneinander, das ist irgendwie ganz geil.
Ich finde aber auch, dass das so der schönste Moment eigentlich ist beim Podcast aufnehmen, dass man irgendwo so eine kleine Beziehung mit der anderen Person schon eine kleine Beziehung aufbaut oder also irgendwas entwickelt sich da ja schon. Und
voll,
also,
oder?
Ich habe das schon mit den Gästen, dass ich mit denen immer noch in Kontakt stehe, mich mit denen ab und zu mal treffe oder wenn ich Fragen habe, mich immer bei denen melden kann. Und das finde ich wirklich richtig toll.
Es geht ja auch um Lernen eigentlich, ne? Also, jemanden kennenlernen natürlich, aber auch über durch deren Gedanken noch was Neues zu erfahren. Und dann, habe ich ja auch voll, ne? Das ist so gewisse Fragen. Also, wenn ich weiß, jemand hat mir eine Frage beantwortet und ich habe dann später nochmal eine Frage zu dem Thema, dass ich die auch nochmal anrufen kann. Genau. Also, so, hast du auch?
Ja.
Welche Fragen hast du dann?
Sage ich jetzt nicht. genau. Wir haben uns ja auf einem Podcast-Workshop kennengelernt, den du mal gegeben hast vor ein paar Wochen mit Vergnügen Büro. Und da habe ich.
Du hast fleißig mitgeschrieben.
Ich habe natürlich alles aufgeschrieben, was du gesagt hast.
Ja, du hast die ganze Zeit getippt. Das fand ich, dachte ich, habe ich mich kurz gefragt, habe ich so,
Schreibt sie da eigentlich?
Schreibt sie jetzt mit oder macht sie E-Mails?
Nee, ich habe wirklich Notizen gemacht. Aber du hast da auch erwähnt, dass du eine Auszeit jetzt machst im Winter und längere Zeit weg bist, so 2-3 Monate.
Genau, ja.
Wie kommt das? Wolltest du einfach mal abschalten vom Büro, länger Urlaub machen oder hattest du irgendeinen anderen Beweggrund?
Es hat zum einen den Beweggrund, dass ich eine Familie habe und ich eigentlich, und mein Sohn kommt nächstes Jahr in die Schule und ich habe irgendwann zufällig einen alten Bekannten getroffen, der eine Tochter hat und die ein bisschen älter ist und wir haben uns darüber unterhalten. Es war so ein Gespräch, ich weiß noch, wir sind am Moritzplatz langgelaufen und das war so, ich begleite dich mal noch 5 Minuten. Und dann sagte der so, ach weißt du, irgendwie, je älter die werden, desto schneller vergeht die Zeit. War so ein bisschen so ein Opa-Gespräch. Und dann sagte er, aber ich ärgere mich richtig, dass wir das nicht gemacht haben, dass wir nicht nochmal so weggefahren sind zusammen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ah ja, das ist irgendwie, das glaube ich, das ist irgendwie doof. So. Und dass jemand, der sich eigentlich wenig ärgert als Mensch, und dachte ich so, darüber will ich mich nicht ärgern. Und dann habe ich mich nach Hause gefahren, habe meiner Frau das gesagt und meinte, irgendwie müssen wir wegfahren. Die war natürlich sofort, das willst du machen? Ich so, ja, irgendwie schon. Und dann
also sie war schockiert oder hat sich total gefreut?
Sie hat sich total gefreut. Mhm. Und dadurch, indem ich es ausgesprochen habe, war es dann auch im Raum. Mhm. Das ist auch ganz wichtig manchmal. Also auch, wenn ich Sachen schnell auszusprechen, weil die Vernunft würde natürlich schnell sagen, ah nee, dann doch nicht, weil 3 Monate ist ja auch schon lang und so weiter und so
fort. Also 3 Monate seid ihr weg?
Nee, wir sind 2,5 Monate weg.
Okay. Wo fahrt ihr hin?
Wir fahren nach Amerika, nach Kalifornien und fahren da rum und verbringen da Zeit und sind aber auch, ich will nicht arbeiten und ich hatte auch lange überlegt, ob ich da jetzt so Leute anfrage für Interviews und so und wollte unbedingt Benjamin von Stuttgart-Barre interviewen, weil ich ja dachte, dass der in L.A. lebt, ist jetzt aber wieder in Hamburg, also muss ich das auch nicht machen und werde jetzt auch ohne Rekorder hinfahren. Achso,
deswegen morgen Hamburg.
Morgen Hamburg, ja. Genau. Und deswegen auch keine, und hoffentlich, also so, ich gehe davon aus, dass ich bis zur 3. Januarwoche auch nicht arbeiten muss. Und dann, ich glaube, dann wird dann irgendwas sein, dann werden sie mich bestimmt mal melden und sagen, hier, wir haben ja, das ist irgendwie doof, können wir da irgendwas machen?
Seid ihr über Weihnachten und Silvester dann dort?
Mhm, genau.
Ja. Ich auch.
Ja, echt?
Ja, genau.
Ja, also wir sind
für 3 Wochen.
Echt? Also in L.A. auch oder wo bist du?
Genau, also San Francisco, L.A., San Diego.
Ach, das, nee, aber das ist noch nicht der Lauf, den du machst.
Nee, das ist
später.
Erst im März.
Genau, mhm. Ja. Und wieso bist du da?
Einfach so, Urlaub.
Oh, ja. Okay, geil. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein also ich meine, das kann nicht schlecht sein. Ich freue mich halt voll so auf so
Disneyland. Ich war noch nie dort. Ich habe richtig Lust drauf.
Ja, wir haben unsere Hochzeitsreise dahin gemacht. Ah, okay. Und deswegen ist auch so die, war das irgendwie, ja, wir hatten auch schon ein paar andere Ziele, so, die wir hätten machen können, aber irgendwie dachten, ach, das ist schon geil da und irgendwie so. Und ich finde es ja auch schon interessant, die sind einfach weiter. Die sind einfach, wir sind da gegen irgendwie noch so Schildkröten, so, die so hinterher tackeln. So. Mhm. Also das, da freue ich mich auch. Also ich weiß noch, zu unserer Hochzeitsreise, das war voll krass, waren wir auf dem Markt in San Francisco. Und da hatten alle Marktstände, hatten dann so Foursquare-Account und so weiter und so fort. Und hier war das
sogar die Marktstände.
Ja, sogar die Marktstände. Und hier ist ja alles, was green ist, war ja voll antisocial. So. Mhm. Jetzt ändert sich das ja auch gerade, dass die alle Instagram-Kanäle haben und so.
Ja.
Und das ist so, man merkt einfach, die sind weiter. Und das ist irgendwie ganz, da freue ich mich so auch, dass so da die Inspiration so ein bisschen aufzusaugen und zu gucken.
Genau, finde ich auch.
Ja. Geil, sehen wir uns in L.A.
Das machen wir. Sag mal, gibt es eine Aktivität, wo du total die Zeit vergisst und so richtig in den Flow kommst? Fällt dir da was ein? Also vielleicht hast du auch mehrere Sachen.
Meinst du so arbeitsmäßig oder?
Genau, so arbeitsmäßig.
Na, ich habe so ein, so wenn ich, also es ist eher so, dass ich versuche, in den Flow zu kommen, weil relativ immer viel los ist. Was ich dann mache, ist, dass ich so einen Song, wenn ich einen guten Song irgendwie habe, dass ich den in Dauerschleife spiele. Dass ich den dann so, den höre ich dann 20 Mal ineinander, dass dann nochmal Leute, was ist da eigentlich immer denselben Song? Yep.
Das lenkt dich aber nicht ab
vom Arbeiten? Nee, das bringt mich total rein.
Okay. So,
und das ist so ein, so da merke, das ist voll cool, so wenn ich, also ich brauche vor allen Dingen Flow, um Sachen wegzukriegen, wenn so Inbox Zero Kisten, so dann, dass das irgendwie wegkommt und das mache ich hier und Flow ist für mich auch, also jetzt gestern Abend zum Beispiel, dann der Stuttgart-Barre mich dann sozusagen umtreibt, dann komme ich auch voll in Flow. Also dann bin ich auch, ich habe dann so gestern Nacht so dermaßen irre mich durch das Leben von diesem Mann gegoogelt und Instagram, die Leute, die er folgt und so, also alles sozusagen so eine, mich da, so da bin ich voll im Flow. Also wenn dann abends so Kind im Bett, es kommt nichts mehr rein, dann kann ich da voll abtauchen in so kleine Welten. Das ist voll geil, finde ich.
Ja. Und jetzt haben wir gerade über deine Auszeit gesprochen. Mhm. Was machst du sonst noch, um dich zu entspannen?
Naja, ich habe so verschiedene Routinen, die ich so brauche. Also was, also entspannen. Also einerseits habe ich so Morgenroutinen mit so Morgenseitenschreiben, meditieren und Sport machen ein bisschen. Das ist aber eher so ein Mittel, um tagsüber, also um entspannt zu bleiben, so generell. Und
das gestern, ziehst du jeden Morgen durch?
Nicht jeden Morgen, aber so heute habe ich es gemacht, gestern habe ich es gemacht. Schon oft eigentlich auch ein schönes Kompliment bekommen gestern, sagte Lisa, eine Mitarbeiterin von uns, meinte so, also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich bei Stresssituationen so entspannt bleibe wie du. Und das fand ich ein sehr gutes Kompliment. Und dann habe ich aber, also so, um so richtig zu entspannen, wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub mache, das wird jetzt in Amerika nicht so richtig gehen, lasse ich mein Handy einfach hier und bin dann nicht zu erreichen. Mhm. Und das geht dann so im Sommer, Sommerferien für so 2 Wochen oder auch, also geht auch mal 3 Wochen, war glaube ich das längste. Und dann ist dann so, gibt es dann die Nummer meiner Frau fürs Team, wenn irgendwie so richtig alles kacke ist. Aber dieses Jahr waren wir sogar im Urlaub und hatten beides Handy nicht mit. Das war schon richtig cool. Und jetzt mal gucken, wie wir es in Amerika machen. Ich glaube, ich werde die erste Woche noch erreichbar sein und dann schalte ich mein Handy aus und gebe es meiner Frau und ja. Irgendwie sowas. Also so, dass man so ein bisschen, mal gucken. Also das weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das so.
Das habe ich auch überlegt, ob ich einfach das hin, also ich brauche eh, wenn dann eine andere SIM-Karte oder ja. Ob ich es einfach komplett lasse.
Ja.
Muss ich mir auch noch überlegen.
Na, es hilft auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, also auf meinem, ich habe jetzt 2 Handys gerade, um mal zu gucken, wie ich das so, wie ich da so besser arbeite mit und so. Das eine ist nur für Internet sozusagen. Aber ich auf mein Haupthandy, wo ich telefoniere und so, habe ich zum Beispiel keine Mails, kein Slack und keine, alles so Arbeitssachen, die, wo man mich kontaktieren kann, eigentlich nicht. Und ich habe schon auch sowas wie, dass ich, wenn eine Nummer mich anruft, die ich nicht kenne, gehe ich nicht ran und so und sage Leute, dass sie mich texten sollen und so. Und ich versuche mich da schon auch rauszuziehen aus dem Kommunikations-Overflow.
Das passt ganz gut zu meiner nächsten Frage, zufällig. Mhm. Wann hattest du denn das letzte Mal ein paar Tage kein Internet? Kannst du dich daran erinnern? Außer jetzt vielleicht Urlaub?
Also das letzte war tatsächlich letzte Augustwoche, der letzten 2 Augustwochen, da waren wir im Urlaub. Mhm. Da hatte ich auch Internet, aber habe ich da im Internet was nachgeguckt? Ich glaube, ich habe beim Kindle was runtergeladen. Das habe ich, glaube ich, gemacht, aber ansonsten war ich nicht im Netz.
Ja, das geht ja noch.
Das geht noch, ja, nee, aber da war ich, nee, das habe ich nicht. Oder ich habe, glaube ich, musste zum Arzt, das musste ich ergoogeln. Ja. Aber ansonsten war ich da internetfrei,
ja. Ja, aber das ist ja schon besonders für jemanden, der ein Internetbusiness hat, dass voll. Du auch mal einen längeren Zeitraum darauf verzichten kannst.
Ist voll wichtig. Also vor allen Dingen, wenn man ein Internetbusiness hat, ist es mega wichtig, du gehst danach auf deine Ranch, auf dein Anwesen, auf dein Internetanwesen im Internet und dann siehst du, ach du Scheiße, sieht ja voll kacke aus. Warum machen wir das denn eigentlich so? Mhm. Weil du es halt mit frischen Augen siehst, das ist voll wichtig, finde ich.
Also mir ist die Frage eingefallen, weil ich bin letzte Woche nach Hause gekommen und mein Internet hat nicht mehr funktioniert für 2 Tage.
Wie war das?
Schlimm, muss ich zugeben. Und es ist mir auch echt peinlich, dass man so davon abhängig ist. Aber wenn das Internet nicht funktioniert, kann man wenig zu Hause machen. Zudem ging es auf meinem Telefon auch nicht. Also ich konnte weder kommunizieren, außer halt normal telefonieren. Konnte nichts arbeiten, konnte mir nichts anschauen, konnte keine Musik hören. Es war nicht so schön.
Aber du kannst dann ein Buch lesen.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe so viele Bücher, die ich lesen möchte, aber hätte ich angefangen zu lesen, wäre ich sofort eingeschlafen.
Dann bist du einfach überarbeitet.
Das kann auch sein. das ist keine gute Konsequenz.
Aber. Tut mir leid, aber das ist dann, das finde ich ja auch wirklich, also das mache ich im Urlaub dann auch wirklich krass. Ich penne halt mega viel. Und ich finde, dass das ja auch so ein, mich macht schon auch Internet wach.
Ja.
So im Gedanken daran, dass man irgendwie noch was machen muss oder so und so weiter und so fort. Und wenn es dann nicht mehr geht, wenn das nicht mehr da ist, wenn das nicht irgendwie, wenn man nicht mehr gucken kann, ob jemand geschrieben hat oder ob jemand was geliked hat oder was man gemacht hat, was auch immer, dann kann man auch wieder richtig pennen. Also das ist echt in deinen 2 Tagen hätte ich auf jeden Fall. Gedacht, alles klar, Internet gehe ich mir, denke ich mal hin und schlafe.
Ich bin um 9 ins Bett gegangen.
Siehst du? Aber das war doch dann gut, oder?
Das war super.
Siehst du? Geil. Mhm. Perfekt. Weniger Zähne geknirscht, alles gut.
Ja. Ich habe noch eine allerletzte Frage.
Ja.
Wenn du jetzt nächste Woche Freitag vor 100.000 Leuten einen Vortrag halten könntest, zu einem Thema, was du dir aussuchen kannst, was wäre das dann?
Vor 100.000 Menschen.
Mhm.
Da hätte ich zwei Themen. Es gibt immer eine ganz große Frage, die gerade so aktuell immer wieder warum machst du das, was du machst, diese große Why-Frage. Und ich habe festgestellt, dass die allerwenigsten Menschen diese Frage beantworten können. Auch die größten Menschen, also man kann sich dann sozusagen so ein Seminar machen, kann dann irgendwie zu einem Coach gehen und dann erarbeitet man so ein Why und so weiter und so fort, das ist ja auch alles gut. Kann Simon Sinek lesen und alles, was es dazu gibt. Aber also fast alle Leute, die ich interviewt habe, wissen es nicht. Die wissen nicht, wissen nicht, warum das so ist, wie es ist, warum sie das machen, was sie machen. Das ist einfach, also es ist irgendwie so. Und deswegen würde ich darüber sprechen, dass irgendwie die Leute, die bei mir im Interview waren, das nicht wissen und stattdessen sich die ganze Zeit zu fragen, warum sie etwas machen, einfach machen. Und nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie so irgendwelche bei ihren Eltern, bei Sigmund Freud, bei was auch immer, den großen Sinn des Lebens und so weiter und so fort. Einfach machen, finde ich am besten. Und das würde ich denen erzählen.
Also dein Plädoyer? Nicht zu viel drüber nachdenken.
Nicht so viel drüber nachdenken, warum? Also weil, also so, ja, das kommt schon. Also so, wenn man Spaß daran hat, ist doch die Antwort darauf, es macht mir Spaß. Mhm. So, es macht mir Freude, es erfüllt mich. Und ich habe mich vor Jahren habe ich mich noch nicht mit Meditation beschäftigt oder mit Sport oder so. Und jetzt mache ich es. Warum? Keine Ahnung, ist so. Ja, macht mir Spaß, ja. Ich mache es einfach. Also da brauche ich kein großes, den großen Circle, Marketing, why, warum mache ich jetzt dreimal die Woche Sport? Tut mir gut, ist die Antwort.
Muss man nicht alles hinterfragen?
Nee, ich glaube, man muss nicht so viel. Also man kann sich schon hinterfragen und wenn einem das gut tut, voll. Auf jeden Fall, wenn man dieses why unbedingt braucht, um irgendwas zu machen, auf jeden Fall. Aber nur weil alle jetzt irgendwie so ein Why und weil das irgendwie so propagiert wird und 1000 Bestseller darüber geschrieben wird und TED-Talks und so weiter, dann würde ich eher einen TED-Talk darüber halten, dass man das nicht braucht. Und dass man eher gucken soll, was einen Spaß macht. Und dann ist das die Antwort.
Okay, Matze, das war unser Podcast.
Dankeschön. Ja, wir sind da super on time, Mensch, fantastisch. Vielen herzlichen Dank, hat mir total Spaß gemacht.
Danke dir.
Cool, mir auch. Danke.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank wieder fürs Dabeisein. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann gerne eine gute Bewertung dalassen oder die Folge weiterempfehlen an Freunde, Familie, Kollegen. Würde ich mich total freuen. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao.